Damen und Herren, herzlich willkommen zur Sommeruni in der Leibnizstadt. Ich begrüße Sie heute herzlich zur Veranstaltung Rousseau und das Jahrhundert der Aufklärung. Jean-Jacques Rousseau war einer der großen Geister der Aufklärung. Sein Wirken reicht bis in die heutige Zeit. Kant dürfte sein Ausruf zurück zur Natur sein, der die ökologische Bewegung beeinflusste. Kant dürfte auch sein prägender Einfluss auf die französische Revolution sein. Weniger bekannt dürfte sein, dass er auch zugleich ein scharfer Kritiker der Aufklärung war und dass er auch eine schwierige, ja sogar neurotische bis psychotische Persönlichkeit war. Wenn es nun darum geht, ein solch komplexes Leben und Werk zu durchleuchten, dann könnten wir hierfür einen hervorragenden Experten gewinnen. Ich freue mich ganz herzlich, dass er wieder bei der Sommeruni dabei ist. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Hans Sander. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu Herrn Professor Sanders noch kurz sagen. Er studierte Romanistik, Philosophie und Germanistik in Bonn, Geschichte und Soziologie in Bremen. Seine Habilitationsschrift wurde mit dem Forschungspreis für romanische Literaturwissenschaft zu Ehren von Hugo Friedrich und Erich Köhler ausgezeichnet. Danach war er Heisenberg, Professor an der Universität Hamburg. Seit 1989 lehrt er romanische Philologie hier an der Leibniz-Universität. Er ist nach wie vor in Forschung und Lehre aktiv. Und ja, ich freue mich, dass es wieder geklappt hat in dieser Sommeruni. Mit dieser kurzen Vorrede darf ich überleiten zum Vortrag. Bitte, Herr Professor Sander.
Ja, wie immer, Herr Bertram, haben Sie herzlichen Dank. Ja, ich habe auch zu danken für die ganz großartige Organisation der Sommeruniversität, die mir jedes Jahr ebenso Ihnen zugutekommt. Damit bin ich beim Thema. Begrüße Sie, falls ich das noch nicht getan habe. Ich glaube, ich habe es nicht getan. Ich begrüße Sie sehr herzlich und schließe in diese herzliche Begrüßung natürlich auch viele meiner Stammhörer und Stammhörerinnen ein, die ich hier so en passant zum Teil erkenne, zum Teil wiedererkenne. Damit bin ich beim Thema Rousseau und das Jahrhundert der Aufklärung. Es versteht sich, dass Rousseau im Vordergrund steht und dass Sie hier keinen historischen Vortrag über die Bewegung der Aufklärung bekommen. Das wäre ein ganz anderes Thema. Rousseau, ich habe das in der Ankündigung schon deutlich gesagt, ist eine Figur zwischen den Stühlen. Das macht ihn interessant. Er begleitet den Prozess der Aufklärung, über den ich einiges wenige sagen werde. Er begleitet geradezu im Sinne einer Beschleunigung den Prozess der Aufklärung und er ist, um es mit einem Bild zu sagen, auch ein Bremser. Ja, er ist auch ein großer Bremser und diese Widersprüchlichkeit ist nicht nur die Widersprüchlichkeit seiner privaten Person, sondern sie bringt die Widersprüchlichkeit der Epoche zum Ausdruck. Dieser, wenn Sie so wollen, Drehpunkt-Epoche zwischen einer weit zurückgehenden, bis hinter das 8. Jahrhundert zurückgehenden Feudalgesellschaft einerseits und andererseits mit den schon erkennbaren Ansätzen einer neuen Gesellschaft, die wir seit 1789 und etwas später die bürgerliche Gesellschaft nennen. Also Rousseau, radikaler Aufklärer, scharfer Kritiker desselben, zugleich sein Verhältnis zu seinen Mitstreitern ist entsprechend problematisch, vor allen Dingen der in gewisser Hinsicht einflussreichste Kopf der Aufklärung, nämlich Voltaire, den Namen muss ich nicht anschauen, der hat schon in der Ankündigung gestanden, also der einflussreichste Kopf der Aufklärung ist ihm nicht grün. Wir werden das an einem oder zwei Zitaten sehen. Unter anderem, da kann ich nicht umhin, nun etwas schon einzubringen, was Sie einstimmen soll. Voltaire äußert über den 1762 erschienenen Erziehungsroman, wie man oft sagt, es ist eigentlich kein Roman, sondern eine Erziehungsschrift, kurz Emil, zu Deutsch Emil, wie Sie wissen, Emil ou de l'éducation, Emil oder über die Erziehung, das sei das Geschwätz einer Amme in fünf Bänden. Ja, so Voltaire, der ihn über Jahrzehnte hin traktiert hat, der ihn auch denunziert hat, wie wir heute wissen, als nach dem Emil der Bann verhängt wurde durch den Erzbischof von Paris, ich werde darauf zu sprechen kommen, als der Bann verhängt wurde, war Voltaire einer derjenigen, die den Aufenthaltsort des Flüchtenden verraten haben. Also, wie das oft so ist, die Mitstreiter einer großen historischen Bewegung müssen sich keineswegs lieben. Sie hassen sich vielmehr mit Hingabe, wie man ja auch an der russischen Revolution Trotzki, Stalin oder Mao und seine Umgebung sehen kann. Ein Mann zwischen den Stühlen, er bekämpft mit Vehemenz die Grundprinzipien der höfisch-feudalen Gesellschaft. Höfisch-feudale Gesellschaft ist ein schiedswissenschaftlicher Terminus. Das meint ganz einfach, dass die Gesellschaft etwa ab 1650, kurz vor dem Regierungsantritt Ludwig XIV., die Gesellschaft etwa ab 1650, es geht schon in den Ansätzen, geht es schon vorher los, worauf ich nicht näher eingehe. Diese Gesellschaft, die dann existiert in Frankreich bis 1789, ist durch die schrittweise Zurückdrängung der alten Aristokratie charakterisiert. Das ist der große Unterschied der sogenannten höfisch-feudalen Gesellschaft gegenüber der mittelalterlichen feudalen Gesellschaft. Karl der Große, der ja reiten musste, ununterbrochen reiten musste, um sein Territorium zu kontrollieren, hatte große Mühe mit den großen Feudalherren, unter anderem mit den großen Exponenten seiner Familie. Er konnte die Probleme so lösen, dass er einen Teil seiner Familie einfach umgebracht hat. Das empfahl sich dann im 17. und 18. Jahrhundert doch nicht mehr so sehr. Entscheidend ist, ich war höfisch, absolutistisch oder höfisch-feudal, das sind zwei koexistierende Termini. Wir haben das in der höchsten Entfaltung am Hof Ludwig des 14., Ludwig der 14., der, was die Aristokratie und ihre Untreue betrifft, ein gebranntes Kind war, hat die Aristokratie nach Versailles gezogen, um sie dort jeden Tag unter seinen wachsamen Augen zu haben. Also höfisch, feudal, eine Gesellschaft, in der die Aristokratie zwar noch eine große Rolle spielt, und das gilt bis 1789 in Frankreich, in der aber die Zentralgewalt, die entscheidende Dominante ist. Das, das sind die Verhältnisse, in denen sich die Aufklärung mit Macht entwickelt. Ich muss an dieser Stelle der Versuchung widerstehen, weiter und immer weiter diese allzu tiefen Gewässer einzudringen und mich auf unseren Schlüssel, auf unseren großen Helden, auf den Helden des heutigen Tages zu beziehen. Also es ist gar keine Frage, dass er nicht wahr, die Standesordnung, die Privilegien der großen Herren, handfeste Privilegien, die mussten nämlich keine Steuern bezahlen. Ja, einerseits bezahlten sie keine Steuern, andererseits plünderten sie ihre Bauern, beinahe hätte ich jetzt gesagt, nach allen Regeln der Kunst aus, also von Regeln und Kunst kann man da weniger sprechen. Das waren nicht etwa einzelne Ausreißer, ja, also schwarze Schafe in der Aristokratie, sondern das taten die ganz im Bewusstsein, das Richtige zu tun. Ja, keiner hat Frankreich so ausgeplündert wie der Kardinal Mazarin, nicht wahr? Der das Land verwaltete, vorher sagte man auch verweste, was nichts mit Verwesung zu tun hat, sondern mit Verwaltung, was aber doch für einen dann über den ganzen 18. Jahrhundert schwebenden Verwesungsgeruch, nämlich den Geruch des Hasses der Bauern und der Bürger gegen die Aristokratie, sorgte über dieser Mazarin, ich kann die Zahl nicht nennen, der hat also ein unglaubliches Vermögen angehäuft und wir haben Zeit, wir sind ja im ersten Drittel des Vortrags, ich kann mir das ein oder andere erlauben, ich kann noch hinzufügen und das spricht für die Klugheit dieses Italienischen, der war gar nicht aus der Hocharistokratie, das war ein Aufsteiger. Deswegen war der auch bei den Exponenten der alten Aristokratie am Hofe gar nicht so hoch angesehen. Solche Leute müssen unter Umständen kompensieren. Als es dann zum Sterben kam, als er merkte, es geht mit ihm zu Ende, da war er noch wach genug, darüber nachzudenken, wie er denn sein Vermögen für seine Familie verwahren und bewahren könnte. Und dann tat er etwas sehr, wendete ein sehr probates Mittel an, er schenkte den ganzen Kram dem König. Wohl wissend, dass ein französischer König keine Geschenke annahm, wohl wissend, er kriegte das Ganze also zurück und mit diesem kleinen Trick blieb dann alles in der Familie Mazarin. Das hat ein bisschen, ist ein bisschen eine Einführung in die Verhältnisse des 18. Jahrhunderts. Einerseits, wenn Sie sich bestimmte Bilder vor sich sehen, Watteau und anderes, nicht mal Menschen in schöner Umgebung, unzerstörte Natur, ja, grün, ja, es hätte gar keinen Grund für die Entstehung einer grünen Partei gegeben, alles wunderschön, aber eine Gesellschaft mit eingebauter aristokratischer Blockade, eine Gesellschaft der Bereicherung, wie wir das heute in gewissen Gesellschaften Afrikas und auch in anderen Gesellschaften antreffen, wo ja die entsprechenden Potentaten sich sozusagen gar keinen Kopf daraus machen, dass sie das Vermögen ihrer Untertanen an sich raffen. Also er ist, das sind die Verhältnisse und anderes mehr. Das ist eine Ständegesellschaft, wie man sagt, die besteht aus drei Ständen, Aristokratie, Klerus und der Rest. Der Rest sind Bürger und Bauern. Bürger und Bauern, wie Sie schon wissen, zahlen nicht nur Steuern, sondern sie werden auch im alltäglichen Leben von den Angehörigen der hohen Aristokratie und der Aristokratie missachtet. Massiv missachtet. Nicht, dass es eine Apartheid gegeben hätte, wie in Afrika, aber ein Bourgeois und erst recht ein Bauer, man, die sagten übrigens nicht Bourgeois, sondern ein Roturier, ein Angehöriger der Rotur, worauf ich nicht näher eingehen will. Ich war zwar ein Mensch zweiter Klasse. Ich war, dagegen wendet sich Rousseau mit all seinen Mitstreitern in diesem Punkt, sind sie weitgehend einer Meinung, Nichthaber, was so sensible, und damit nähere ich mich Rousseau immer mehr an, nicht aber, was solche sensiblen Themen wie die Religion, Erziehung, die Kunst, vor allen Dingen das Theater. Das Theater, ich sage an dieser Stelle, Jean-Jacques Rousseau kommt aus Genf. Und zwar aus der Unterstadt von Genf. Sein Vater war Uhrmacher. Ziemlich verkrachte Existenz. Jedenfalls ist er viel geprägt vom Genfer Calvinismus. Die Differenzen beziehen sich vor allen Dingen, die Differenzen, die Rousseau auszutragen hat, mit denen ich nenne sie hier mal etwas locker mit dem Mainstream-Aufklärung, betreffen diese Fragen, was bedeutet der Fortschritt des Wissens, ist der Fortschritt des Wissens auch der technischen Künste, also der Handwerke, der immer weiter verfeinerten Techniken, einschließlich der schönen Künste, trägt das nun zum allgemeinen gesellschaftlich-kulturellen, humanen Fortschritt bei oder nicht? Die Religion, die meisten Aufklärer, das gilt für D'Alembert, der ist eine Ankündigung nicht genannt, folglich schreibe ich ihn an. Den schreibe ich deswegen an, weil er uns noch beschäftigen wird im Zusammenhang mit der Frage, zu damals 1758 zwischen den Aufklärern erörtert wurde, soll in Genf ein Theater gebaut werden? Eine hochspannende Kontroverse. Damit haben Sie die Themen, die ich im Folgenden behandeln werde. Die Frage des Wissens, die Frage der Religion, die Frage der Erziehung, die Frage Kunst, vor allen Dingen die Frage des Theaters. Und damit sind wir auf bestimmte Schriften verwiesen. Ich war die einschlägigen Schriften zu diesen Themen, worauf ich noch zu sprechen komme. Was heute im Vordergrund steht, sind die rousseauischen Schriften, die sich diese Fragen beziehen und nicht so sehr, damit bringe ich eine kleine Korrektur gegenüber dem Ankündigungstext an, nicht so sehr die im engeren Sinne literarischen Texte, nämlich die Bekenntnisse, les confessions, und La Nouvelle Héloïse, die neue Héloïse und die Rêverie d'un promeneur solitaire, sein letztes Buch, die Träumereien eines einsamen Spaziergängers. Darüber habe ich mich des Öfteren mündlich und schriftlich verbreitet. Was ich hier nicht wiederholen möchte, einige werden sich erinnern, dass von der neuen Elise im letzten Jahr im Zusammenhang mit der Ehebruchsproblematik ausführlich die Rede war. Bevor ich die Werke nenne, die im Vordergrund stehen, zum Aufbau, erstens werde ich sprechen über die Epoche, und zwar mit wenigen Sätzen über das schon Gesagte hinaus. Zweitens werde ich etwas sagen über das Turbulente, wie man wohl sagen kann, das turbulente Leben unseres Helden. Drittens komme ich dann zu den Werken, was die Epoche betrifft. Der große Veränderungsmotor des 19. Jahrhunderts ist die große Industrie, die Maschinentechnik. Der große Veränderungsmotor des 18. Jahrhunderts ist das Denken der Aufklärung. Also natürlich entsprechend unterfüttert, selbstverständlich unterfüttert durch bestimmte soziale, politische, auch wirtschaftliche Entwicklungen. Darauf, ich meine, der Aufstieg, ich meine, wirtschaftlich betrifft das den Aufstieg des bürgerlichen Kapitals, Ja, darüber könnte man stundenlang sprechen, was ich mir hier verkneifen muss. Ja, der Große, wie immer auch sozial, politisch, wirtschaftlich flankiert und unterstützt, der große Veränderungsmotor ist die Aufklärung, die diese Bewegung, die sich natürlich nicht nur in Frankreich findet, sondern in aller Stärke sich zeigt oder sich mit besonderer Nachdrücklichkeit zeigt in den nordwesteuropäischen Gesellschaften, weniger in Spanien. Das hängt damit zusammen, dass die Stellung der katholischen Kirche in Spanien viel stärker ist als in Frankreich. Entscheidender mit dem weniger entwickelten Wirtschaftsstand Frankreichs. Das ist durchaus ähnlich in Italien. Das müssen wir hier nicht durchbuchstabieren. Ich meine, die führenden Länder sind Frankreich. Frankreich, das man an erster Stelle nennen muss, England und Deutschland, wobei alle diese drei führenden Länder den Prozess der Aufklärung sehr unterschiedlich gestalten. Ja, die Aufklärung, das ist der gemeinsame Nenner einer Reihe von Bestrebungen, betreibt die Emanzipation von der Tradition, von den Traditionen. Das betrifft politisch das Gottesknabentum. Das Gottesknabentum ist die Legitimationsgrundlage des Königtums. Ludwig der 14. war selbstverständlich davon überzeugt, dass er im Prinzip alles darf, weil er von Gott eingesetzt ist. Die Aufklärung richtet sich auch gegen die Rolle der Kirche, insofern sie die Monarchie stützt. Die Zusammenhang, eine ganz wichtige Unterscheidung, nämlich die zwischen Kirche und Religion. Die Kritik an der Kirche vereint wohl alle Aufklärer. Was die Religion betrifft, so wird diese zwar kritisiert, aber nur wenige Aufklärer sind im heutigen Sinne Atheisten. Ja, die sind, wie man so sagt, Deisten, um diesen Terminus gleich zu bringen. Das heißt, sie gehen davon aus, dass Gott die Welt gemacht hat, wie ein Uhrmacher. Dieser Vergleich gehört in diesem Zusammenhang dazu. Gott hat die Welt gemacht wie ein Uhrmacher und überlässt sie dann seinem Lauf. Die Kirche wird scharf kritisiert, bekannt der Spruch Voltaires, écrasé la femme. Ja, écrasé la femme, ich meine jetzt nicht den dummen Witz mit les femmes, der hier nahe liegt, écrasé la femme heißt zerschmettert die Ruchlose. Und damit meint er l'église française. Ja. Zurückhaltender sind sie, was die Kritik des Glaubens betrifft, aber auch hier findet man eine kritische Grundhaltung, wie Sie in wenigen Minuten sehen werden, am Beispiel der Auseinandersetzung zwischen Voltaire und Rousseau über das Erdbeben von Lissabon. Darauf komme ich, das Erdbeben von Lissabon, 1755. Also die meisten Aufklärer sind nicht Atheisten, sondern Deisten. Dennoch haben wir eine Krise des Glaubens, was zu den gemeinsamen Nennern der Bewegung gehört. Das ist die Propagierung von Wissen, ein mechanisches Weltbild, die Uhr, sodass man sogar so weit geht, den Menschen als eine Art Automaten zu sehen. Da gibt eine berühmte Schrift des 18. Jahrhunderts von Lametrie, die Schrift heißt L'homme Machine. Ja, der Mensch als Maschine, durchaus in der Tradition dieser Sicht Descartes. Ich meine, Descartes war auch im 17. Jahrhundert der Meinung, dass der Mensch eine Maschine ist. Also Kritik der Tradition, die Religion bis zu einem gewissen Maße in die Kritik eingeschlossen, was dafür sorgt, dass die Religion in eine erkennbare Krise gerät. Überall die Propagierung von Wissen, Wissensfortschritt, Rationalität, rationaler, nicht wahr, die Träger der Aufklärung im engeren Sinne, das sind die sogenannten Philosophen. Die deutsche Übersetzung heißt Philosophen. Das sind aber keine Philosophen wie Kant oder Hegel, ja, sondern das sind die Propagatoren der Aufklärung. Solche Leute wie Diderot, Voltaire, D'Alembert, in der gesamten Breite ihrer Schriften. Und diese Schriften, das ist der entscheidende Punkt, sind nicht philosophisch im etwa im deutschen Sinne. Ich meine, in diesem Sinne ist Voltaire kein Philosoph. Also die Philosoph oder der französische Terminus Philosoph ist ein anderes Wort für Aufklärer. Ja, das sind also diese Leute, denen nun Rousseau vorwirft, dass sie die Religion zerstören. Hier ist ein entscheidender Punkt. Rousseau ist zwar ein militanter Aufklärer, aber er ist gleichzeitig die Genfer Prägung. Übrigens konvertiert er in seinem sehr jungen Jahr zum Katholizismus, um aber wenige Jahre später zurück zu konvertieren. Das zeigt nicht wahr, für ihn ist die Religionsfrage eine zentrale Frage. Was nun abschließend und insgesamt die Aufklärungsbewegung betrifft, so muss man die Unterschiede zwischen der englischen, der deutschen und der französischen Aufklärung hier festhalten. Nur in Frankreich führt die Aufklärung zur politischen Revolution von 1789, ja, und der massiven, dann in den späteren, nach 1789er Prozess eingebauten Gewalt. Nur in Frankreich führt die Aufklärung zu einer für die deutschen Intellektuellen extrem schockierenden Freisetzung von Gewalt. Ich weiß nicht, wir können das bei Goethe, vor allem bei Schiller sehen. Schiller, der ein Freund der Aufklärung war, sich aber nach der Degeneration, sage ich jetzt, der Aufklärung in die Gewalt, nach 1793 in der sogenannten Terrorperiode, La Terreur, von der Aufklärung abwendet. Also nur in Frankreich führt der Prozess der Aufklärung zu einer von Anfang an gewaltsamen Revolution. In Deutschland bleibt der Aufklärungsprozess, ich möchte sagen, kulturell. Er bleibt kulturell, was etwas mit der Zersplitterung Deutschlands und der Schwäche auch des Bürgertums zu tun hat. Die Engländer bringen das Ganze schon ein Jahrhundert früher hinter sich. Sie köpfen 1648 ihren König Charles I., was den Weg zu einem verhältnismäßig moderaten, aber durchaus durchgreifenden Aufklärungsprozess freimacht. Und dieser Prozess endet in der sogenannten Glorious Revolution, 1688-89, und mündet schon im 17. Jahrhundert in eine konstitutionelle Monarchie. Warum endet, kumuliert der Aufklärungsprozess in Frankreich in ein Meer von Blut? Dafür gibt es, ich fasse das in aller Geschwindigkeit zusammen, 6 Gründe. Erstens, ein unfähiger König, Ludwig XVI. Am Tag, als die Bastille gestürmt wird, notiert dieser Mann in seinem Tagebuch rien. Rien heißt nichts. Er meinte damit nicht dass der Sturm auf die Bastille nichts bedeutet, den hatte er gar nicht mitgekriegt. Er meinte, dass er an diesem Tag bei der Jagd nichts gefangen hat. Er hat diese Dummheit mit seinem Kopf bezahlt, wie ja auch seine Frau, Marie Antoinette, Tochter Maria Theresias, Marie Antoinette, also erstens der unfähige König, der ganz anders als sein kluger Vorgänger, Ludwig XIV., sich in die Hände der allerkonservativsten hohen Aristokratie gegeben hat. Und diese Leute, diese Hofaristokratie, betrieb die sogenannte Reaktion Feudale, also deutsche Übersetzung feudale Reaktion. Die wollten, statt, was in der Tagesordnung gewesen wäre, das Land zu reformieren, ihre allerältesten Privilegien wieder einführen. Ja, und das anhand, nicht wahr, des sichtbaren finanziellen Niedergangs Frankreichs bis in die Nähe des Staatsbankrotts. Also er umgibt sich mit diesen vieille Perücke, mit diesen alten Perücken, und er entlässt, da in seinem Umfeld gab es kluge bürgerliche Reformer, nämlich Turgot, T-U-R-G-O-T, Turgot, Necker. Ja, Necker, der Mann war Schweizer, Necker, ganz einfach. Hatten sehr gute Reformideen, sie werden entlassen. Das Ergebnis von all dem ist eine wachsende Unzufriedenheit der Bauernschaft, vor allen Dingen wegen der Steuerprivilegien. Das ist der vierte Grund, während Ludwig XIV. Das sogenannte Amtsbürgertum nah an sich herangezogen hatte und die großen, tüchtigen Bürger wie Colbert ja, mit erstklassigen Stellen versorgt hatte und nicht wahr, diese Hocharistokraten, die ohnehin nichts anderes konnten, also auf die Jagd gehen, abends sehr schön feiern, nicht wahr, bei diesen schönen Festen, gegen die auch nichts zu sagen ist. Wir haben also Ludwig XIV. Die sogenannte Noblesse de Ordre, das Amtsbürgertum förderte, tat sein unfähiger Nachfolger genau das Gegenteil. Er drängte das Bürgertum zurück, verlor die positive Einstellung des Bürgertums zur Monarchie durch all dieses waren, ich sagte schon, das ist der fünfte Punkt, die Staatsfinanzen zerstört. Damit war der Weg frei. Nicht wahr, wenn Sie sich vorstellen, das ist genau der Unterschied. Nicht wahr, da stellt sich die hohe Aristokratie stellt sich massiv sozusagen dem Fortschritt entgegen. Genau und nicht wahr, verachtet das Bauerntum, das Bürgertum. Genau das tat die englische Aristokratie nicht. Das wäre ein schönes Thema. In dem Zusammenhang könnte man von Shakespeare sprechen. Man könnte auch von den großen Diaristen des 17. Jahrhunderts, von Samuel Pepys sprechen. Das alles muss ich mir versagen und bin nun bei Rousseaus Leben. 1712 bis 1778, geboren in Genf, gestorben in Erne-Normville bei Paris. Obskure Anfänge, ich sagte das schon, der Vater war Uhrmacher, musste Genf verlassen, weil er eine Messerstecherei hatte. Mit dem Rousseau steigt, und das ist der entscheidende Punkt, aus obskuren Verhältnissen zur großen europäischen Skandalberühmtheit auf. Ich werde Ihnen, wenn die Zeit reicht, die Anrede vorlesen. Der Erzbischof von Paris, den ich schon erwähnte, mich war verurteilt in einem Sendschreiben-Mondement den Emil und er spricht Rousseau an. Da ist der Sohn eines kleinen Uhrmachers, ich war der vom Erzbischof von Paris, ich war einer geradezu rundum Ansprache gewürdigt wird, wo der gute Mann, ein Herr von Beaumont, natürlich ist er auch von Adel, wo der Herr von Beaumont also tief in die rhetorische Trinkkiste hineingreift. Also mit dem Emil spätestens gerät er zwischen alle Züge, alle Stühle. Der Emil wird mit dem Bann belegt, er wird aus Paris ausgewiesen, er flieht nach Bern. Er ist ein Verfolgter, der einen Verfolgungswahn entwickelt. Ein Verfolgungswahn, dem er auch dann unterliegt, wenn er gerade nicht verfolgt wird. Also ein schwerkranker Mann, umso bemerkenswerter, dass die künstlerische und philosophische Produktivität erhalten bleibt. Das versteht sich nicht von selbst. Er verfasst nach dem Emil die schon erwähnten Confession, die schon erwähnte Nouvelle Elise, die neue Elise und die Rêverie, die Träumereien eines einsamen Spaziergängers, gewaltiger Nachruhm während der Revolution. Er wird im sogenannten Pantheon, das ist die französische Gedächtnisstätte für die ganz großen Franzosen. Da ist auch Voltaire bestattet. Die sind diese beiden Feinde, sind gar nicht weit voneinander entfernt, gebettet. Ob sie sich immer noch streiten, darüber gibt es keine Nachrichten. Übrigens ist dort auch Napoleon bestattet. Er wird also im Pantheon mit seinem lebenslangen großen Gegner bestattet. Seine Lebensgefährtin, ich muss das an dieser Stelle sagen, zieht auf der ganzen Linie den Kürzeren. Diese Lebensgefährtin war eine Wäscherin namens Thérèse Levasseur. Ich muss es nicht anschreiben. Thérèse Levasseur. Diese Frau überlebt ihn um Jahrzehnte. Sie wird allerdings von irgendeinem Schlitzohr übervorteilt, so dass sie nicht die Tantiemen aus dem Werk ihres Mannes bekommt. Das heißt, sie verarmt. Es gibt ein letztes Bild von ihr. Irgendjemand, den ich mir nicht gemerkt hat, sieht in der Dämmerung des Abends eine alte Frau, betrunken, in Lumpen, vor sich hin brabbelnd, durch die Tuilerien schwankend. Thérèse Levasseur, Anfang des 19. Jahrhunderts. Genug der historischen Informationen. Ich spreche in der Folge erstens über die sogenannten beiden Discours. Mitte des 18. Jahrhunderts schreibt er zwei Discours, nämlich den Diskurs über die Wissenschaften und die Künste von 1749, zweitens den Diskurs über die Ursache der Ungleichheit unter den Menschen. Na, da gibt es diesen Satz, ich war der Erste, der sein Territorium eingezäunt hat, war ein Verbrecher. Ja, also ein scharfer Kritiker des Eigentums. Dann die weiteren Texte betreffen die Erziehungs- und die Religionsfrage, nämlich das sogenannte Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars. Wissen, was ein Vikar ist? Vikar ist der Verwalter einer Pfarrstelle. Ja, also und dieses schöne Glaubensbekenntnis, wo natürlich Rousseau einen Generalangriff gegen die Religionsfeindschaft der Philosoph führt. Dieses Glaubensbekenntnis findet sich im vierten Buch des Emil. So ist denn auch die nächste Schrift, die ich hier behandeln werde, der Emil, der ja die Problematik der Religion, was der Erzbischof sehr genau gemerkt hat, mit der Erziehungsfrage verbindet, und zwar ganz einfach so, dass in der Erziehung des kleinen Emil am Anfang die Religion gar keine Rolle spielt, was den Erzbischof zutiefst erbittert. Was nun das erste Werk der Discours, 1749 verfasst, bei der Akademie von Dijon eingereicht. Das war eine Preisschrift. Die Akademie hatte einen Preis ausgelobt mit der Frage, ob denn die Entwicklung der Künste, Lesart, die Künste, die technischen Künste bis hin zu den Beaux-Arts im weitesten Sinne, ob nun die Entwicklung der Wissenschaften und der Künste wirklich den menschlichen Fortschritt befördere oder nicht. Dazu muss ich sagen, Sie ahnen es schon, die Mainstream-Aufklärer sind unisono. Natürlich, das ist ein Kernstück der Aufklärung, ja, der Auffassung, dass der Fortschritt des Wissens und der Techniken den Fortschritt der Menschheit fördert. Die hat der junge Mann, der ja von Anfang an auf den Skandalerfolg aus war, seine Chance gewittert und er gibt auf diese Frage die energische Antwort Nein. Ja, und da sind nun verschiedene Gründe, da hätten sich nur völlig überflüssiges Wissen hätte sich da angehäuft, die nennt er also vaine connaissance, also bloß leeres Wissen und das seien also sterile Kontemplationen, das würde die Menschen nur davon abhalten, sich um das Vaterland zu kümmern, la patrie, sich um die Unglücklichen zu kümmern und für seine Freunde. Eine sehr eigenartige Kritik am Fortschritt des Wissens. So wird er dann das Geheul. Ja, der Mainstream-Aufklärer geht sofort los. Es ist ja nicht erst heute eine ständige Erregungsbereitschaft da. Ja, sobald jemand also etwas Falsches sagt, nicht nur heute geht das in den sozialen Plattformen, ich muss das nicht erläutern, das gibt es mit den damaligen Medien, den Zeitungen, auch Flugschriften durchaus auch. Rousseau wird also als Apologiste de l'ignorance, das heißt also der Apologetiker der Unwissenheit, also die mehr als Aufklärer, die arbeiten mit einer sehr einfachen Gleichung. Vermehrung des Wissens ist gleich humaner Fortschritt. Genau, exakt diese Gleichung ist für Rousseau fraglich. Heute würde man gewiss sagen, eine solche Position, die sich Rousseau hier bezieht, als Fortschritt des Wissens, also überhaupt keinen humanen Fortschritt gebracht hat, ja, man würde eine solche Position reaktionär nennen. Ja, und man würde sie sogar mit einem gewissen Recht reaktionär nennen. Das ist der Hinterwäldler Rousseau, der aggressive Denker-Hinterwäldler. Auf der anderen Seite, wenn Sie den Diskurs lesen, fasst er ein erst später virulent werdendes Problem ins Auge, die Gefahr eines verselbstständigten Wissens- und Forschungsprozesses. Die Gefahr, die wir heute zum Beispiel im Zusammenhang mit der Genforschung diskutieren. Ja? Zum ersten Mal taucht hier etwas hoch, Überraschendes aus. Es ist nicht so, wie es in mancher WG in der Studentenbewegung zu lesen war, links ist immer richtig. Ja, ich erinnere mich an solche Plakate, oder wir sind die, vor denen unsere Eltern uns gewarnt haben. Ja, in vielen WGs zusammen mit den Porträts von Che Guevara und anderen. Nein, wir sehen, dass man aus einer geradezu unhaltbar konservativen Position hinaus Problematiken der Gegenwart erkennen kann. Es wiederholt sich sehr oft. Im 19. Jahrhundert ist es der ultrareaktionäre Balzac, der die größten Romane des 19. Jahrhunderts schreibt und der ein scharfes Auge für die negativen Entwicklungen der bürgerlichen Gesellschaft hat. Also es ist nicht richtig, dass wie meine Generation das für kurze Zeit mal meinte annehmen zu können, dass man auf einer linken Position selbstverständlich die Wahrheit gepachtet oder sogar auch in seinen Besitz gebracht hätte. Man sollte also die Wahrheitsfähigkeit eines Konservatismus bis hin, nicht wahr, was sich hier in der Rousseauschen Wissenskritik äußert, ist ja ein Ultrakonservatismus, den niemand von uns gesunden Sinnes unterscheiden würde. Das ist also die Hellsichtigkeit, nicht wahr, die Hellsichtigkeit des Reaktionärs. Übrigens ist Basak nicht das einzige Beispiel. Wir haben ein großes Beispiel im 20. Jahrhundert. Das ist Martin Heidegger mit seinem großen 1927 erschienenen Buch Sein und Zeit. Ja? Der war engagierter Faschist und seine Frau auch. Ja, und er war ein Mucker und er hat Aufsätze geschrieben über das Schwarzwaldhaus, das kann man gar nicht lesen. Ja, aber seine Zeit ist ein großes Buch. Ja, auch hier, nicht wahr, dass ein Konservativer wach ist für die Kosten des Fortschritts. Die Kosten des Fortschritts, ja, für die wir heute in ganz nach bestimmten einschlägigen Erfahrungen in ganz anderer Weise sensibilisiert sind als das 18. Jahrhundert. Dann der Deuxième-Diskurs von 1655 über die Ursachen der Ungleichheit. Und hier, ich war, entwickelt er dieses Retour à la nature, hat er nie, dieses Wort hat er nicht verwendet, aber es ist sehr treffend, wenn man ihm das zuspricht. Hier hat er, nicht wahr, sagt er, nicht wahr, die menschlichen Verhältnisse kamen, der Mensch kam gesund aus den Händen Gottes und die Gesellschaft hat ihn korrumpiert. Also die Natur ist sein großes theoretisches Modell, wobei er sehr wohl weiß, dass die Natur, die er da als großes Kriterium und großen Maßstab aufrichtet, dass es diese Natur nie gegeben hat, während seine Gegner, unter anderem der extrem militante Voltaire, das wörtlich genommen haben. Also das ist die Schrift, wo er sagt, ich war im Naturzustand, gibt es kein Eigentum und wer zum ersten Mal sein Grundstück gehört, der ist ein Krimineller. Ja, die Korrumpierung setzt mit der Vergesellschaftung ein. Er weiß aber, dass es diese Natur, wie er sie als Modell verwendet, in dieser Form nicht gegeben hat, was den Medisanten Voltaire, der müsste das verstanden haben, wie Rousseau das gemeint hat. Er schickt, ja, Rousseau ist natürlich der Kleine, ja, der schaut zu Voltaire auf. Voltaire ist, als wir sind, ein paar Jahre älter. Er schaut zu Voltaire auf, der ja eine gesamteuropäische Berühmtheit ist. Ja, Friedrich der Große hat um ihn geworben. Ja, es gibt einen Briefwechsel zwischen Friedrich dem Großen und Voltaire, der über 800 Briefe aus mehreren Jahrzehnten. Das war also ein großer Mann, während er in Rollen Rousseau einfach eine Skandalnudel war. Ja, es gibt ja so Leute, wo man sagt, ach ja, ich war immer eine Spur zu laut, immer eine Spur zu steil, immer eine Spur zu schrill. Ich war so, hat Voltaire das gesehen, er schickt ihm seine Schrift, Voltaire antwortet: J'ai reçu, Monsieur, ich habe empfangen, mein Herr, votre nouveau livre contre le genre humain, Ihr neues Buch gegen die Menschheit. Und dann fährt er fort: Il prend vie à marcher à quatre pattes, quand on lit votre ouvrage. Wenn man Ihr Werk liest, kriegt man Lust, wieder auf allen Vieren zu gehen. Und ja, er verweigert, jede Auseinandersetzung entscheidend ist in unserem Zusammenhang und jenseits des Anekdotischen, dass für Rousseau die Natur gerade nicht das zu überwindende, zu beherrschende ist, die Gegenstandswelt, die der Mensch unter seine Herrschaft bringen soll. So sah es Descartes im 17. Jahrhundert. Se rendre maître et possesseur de la nature, sich zu Herrn und Besitzer der Natur zu machen. Der große Anti-Descartes, diese Position, hätte sie sich durchgesetzt hätte, dann hätten wir gewiss nicht das Problem einer industriell bis hin zur Krise zerstörten Umwelt. Dieses Problem hätten wir nicht. Die Rousseau'sche Position setzt sich nicht durch. Was sich durchsetzt, ist im Grunde das harte, im 19. Jahrhundert durch die große Maschinentechnik gestützte, das harte Konzept des Fortschritts, das wir heute versuchen, an ganz verschiedenen Stellen reicher zu machen. Ja, mit Entschleunigung und Nachhaltigkeit und ich muss das nicht. Also zweifellos eine Extremposition, die sich nicht durchsetzt, aber doch in das Arsenal der Selbstkritik der Moderne. Selbstkritik der Moderne, damit meine ich, wir sind uns im Verlauf des harten Fortschrittsprozesses, wobei die Industrialisierung für dessen Härte sorgt, wir sind uns sehr allmählich darüber klar geworden, dass wir von Subjekten, die der Übermacht der Natur unterliegen, zu solchen geworden sind, die es in der Hand haben, die Natur zu zerstören. Die Mittel haben wir zweifellos auch hier. Ich habe wieder diese eigenartige Hellsichtigkeit im 18. Jahrhundert immer wieder auf den natürlichen Verhältnissen zu bestehen und zu sagen, ja, die großen Städte, das ist alles nicht natürlich. Die Theater in Genf, ja, das stört die Natur, das sind doch nur zerstreute Häuser. Ich hält mit großer Hartnäckigkeit exakt an bestimmten Dingen fest, die den Modernisierungsprozess mit Notwendigkeit zum Opfer fallen müssen, wofür wir erst heute ein Bewusstsein bekommen, das nicht mehr das Bewusstsein einer Einzelperson, einer randständigen Person, er ist ein Marginaler. Heute denken das fast alle, dass wir uns sein müssen zur Natur. Quer durch die Parteien hindurch.
Also er ist eine Wiedergeburt.
Und das ist schon mit der Gründung der ökologischen Bewegung Ende der 70er Jahre, als die harten Kommunisten aus dem KSB und dem KWB mit in die Grüne Partei eintraten. Seitdem darauf eingehen, sind mehr Jugend, zum Teil schmerzliche Jugendhälterungen. In der Tat ist das so. Ich muss schleunigst fortschreiten, komme zur Frage der Religion, Glaubensbekenntnis des Picards aus Savoy. Ich muss dazu sagen, dass im Zentrum dieses Glaubensbekenntnisses ein sehr traditioneller Gottesbeweis steht. Wir wissen, die Gottesbeweise gibt es seit dem Mittelalter. Dort wird mit Mitteln der Vernunft oder soll mit Mitteln der Vernunft bewiesen werden, dass Gott existiert. Schluss gemacht mit diesen Gottesbeweisen hat erst Kant. Der kluge Kant hat das für immer erledigt. Darauf werde ich aber nicht eingehen. Hier, ich weiß, im Zentrum ein Gottesbeweis, das die ein Zentrum, ein Gottesbeweis ist, und zwar zeigt, über Gottesbeweise gibt es nur, wenn es Unsicherheiten bezüglich der Existenz Gottes gibt. Ja, solange es keine Unsicherheiten gibt, gibt es auch diese Beweise nicht, dass diese Beweise im Mittelalter im Umkreis bestimmter philosophischer Positionen entwickelt werden, zeigt, dass die Unsicherheit nicht erst ein Produkt der Moderne ist. Also, ich komme auf diesen Gottesbeweis zurück. Unser Vikar befindet sich in einer Lebenskrise. Das ist der entscheidende Punkt. Der zweite entscheidende Punkt ist, der Mann ist kein Philosoph. Er ist kein Philosoph, sondern ein entschiedener Gegner der Philosoph, von dem er im Übrigen gar nichts weiß, weil er ein einfacher, bäuerlicher Mensch ist, der sich in einer Lebenskrise befindet. Er verliert den Verlust der Orientierung, er empfindet eine große existenzielle Unsicherheit über den Sinn seiner Existenz. Ich meine, er geht anders als die Philosophen auch nicht aus vom Je pense, ich denke, sondern er geht aus vom J'existe, ich existiere. Und in dieser Lebenskrise, in der sich befindet, erscheint ihm die Welt. Und hier stoßen sie auf eine Metapher, die für Rousseau charakteristisch ist und die er immer wieder verwendet, bis zu seiner letzten Schrift der Rêverie. Die Welt erscheint ihm als Tourbillon. Das kann eine Bedeutung haben im Sinne von Tornado. Also ich meine Tornado. Es kann aber auch ganz einfach Wirbel, ja, Wirbel sein. Ich war la vie est un tourbillon, das heißt, ich war, hier geht alles von unten nach oben, hier kann man sich an nichts festhalten. Nun, das ist die Situation, dieses Vicaire. Nun, und wie findet er, jetzt kommt der Gottesbeweis in all seiner Einfalt, wie findet er jetzt seine Sicherheit? Ja, er sagt, die Materie war zuerst unbewegt und da muss es jemand gegeben haben, der sie in Bewegung gesetzt hat, und das ist Gott, der erste Beweger, so klassischer Deismus, wie ich das vorhin gesagt habe, der Vergleich mit Ur- und Urmacher darf natürlich nicht fehlen, und dann auch die Schlussfolgerung, also wie gesagt, der Mann ist sehr einfältig, auch die Schlussfolgerung, wenn das alles so ist, dann muss die Welt vernünftig eingerichtet sein, dann ist die Welt kein Tourbillon, dann habe ich hier einen sinnvollen Platz, dann kann ich beruhigt mein Leben zu Ende legen. Ich sagte, der geht von Exist aus, also ich existiere. Diese sozusagen vorexistenzialistische Position, ich denke an den Existenzialismus Sachtus im 20. Jahrhundert, ist allerdings ganz anders als der sachtusche Existenzialismus, denn der Rousseau'sche Existenzialismus, nun kommt eine steile Formulierung, stößt zur Theodizee vor, stößt zur Rechtfertigung Gottes vor. Während ja der sachtusche Existenzialismus, wie Sie vielleicht wissen, zur entschiedenen Negation Gottes vor stößt, nicht nur dieses, sondern diese Negation zu seinen Voraussetzungen zählt. Also, der wählt einen einfachen Menschen, um zu zeigen, ja, seht mal hier, ihr Philosoph, mit eurem Gedankengebäude, so kommt ein einfacher Mensch zum Glauben. Nun, etwas früher geriet er sich, wie ich schon sagte, in der Glaubensfrage, geriet er sich mit Voltaire in die Wolle, der durchlebte eine, wie gesagt, Voltaire ist nicht Atheist, der Voltaire durchlebte eine Glaubenskrise im Angesicht des Erdbebens von Lissabon von 1755, wo Tausende von Menschen umgekommen sind. Er schreibt ein großes Gedicht Ja, ein großes Gedicht, und in diesem Gedicht nimmt er unter anderem den Hannoveraner, wie soll ich das sagen, den Hannoveraner Denkgroßmeister Leibniz, ich will hier nichts despektierlich sein. Er nimmt den Hannoveraner Denkmeister, Maître Penseur Leibniz aufs Korn. Der hatte 1710 einen Essai de Théodicée verfasst, ein Essay zur Rechtfertigung Gottes, wo er gesagt hatte, die bestehende Welt ist die beste aller möglichen Welten. Da sagt Voltaire, wie kann das? Wie kann das sein? Ja, wie kann das sein? Wie kann Gott das zulassen? Nun hatte er seinen Leibniz nicht genau gelesen. Denn diese Formulierung, die Idee der besten aller möglichen Welten, hat es in sich. Leibniz wollte nämlich sagen, dass auch Gott ein gewisses Maß an Übeln nicht vermeiden kann. Deswegen die Formulierung nicht, die Welt ist die beste aller Welten, sondern die Welt ist die beste angesichts der Verbreitung der Macht des Übels Gott möglichen Welten. Nun, dem Voltaire antwortet er, bringe den Originalton, es ist ja auch vielleicht schön, den Ton des Französischen zu hören, toutes les subtilités de la métaphysique. So antwortet dieses Mal Rousseau Voltaire auf das Gedicht. Alle die Subtilitäten der Metaphysik, deine Subtilitäten, die du in diesem Gedicht aufhäufst, ne me furent pas douter un moment, ließen mich keinen Augenblick zweifeln, de l'immortalité de l'âme et une providence bienfaisante. Also all das, was wir da zusammenklügelst, Voltaire, lässt mich keinen Augenblick an der Unsterblichkeit der Seele und am Vorhandensein einer wohltätigen Providenz zweifeln. Und dann kommt das typische rousseauische Argument. Die Katastrophe von Lissabon sei vom Menschen verursacht. Gott habe da seine Hand gar nicht im Spiel gehabt. Warum? Und nun, kommt ganz Rousseau. Er sagt, warum mussten diese Leute auch Häuser bauen, in einer Höhe von 6 bis 7 Etagen. Hätten sie kleine, leicht gebaute Häuser in der Landschaft verteilt, Rousseau mit seinem Ideal der ländlichen Welt, mit seinem Anti-Urbanismus, mit seiner Stadtfeindschaft, also die diese Häuser, diese 6, 7 Etagen hohen Häuser gebaut haben, die waren korrumpiert, die waren nicht mehr im Zustand der Natur. Hier können Sie auch wieder sagen, hier haben Sie die Dialektik des rousseauischen Konservatismus. Einerseits eine Argumentation, die ja offensichtlich abstrus ist. Ja, das wollen wir mal ganz klar haben. Ich war im Zusammenhang mit Amarice, diese italienische Stadt, was vollständig zerstört ist. Wir sehen das Problem ganz anders. Die wären der Zerstörung der Stadt entgangen, wenn sie denn erdbebensichere Häuser gebaut hätten. Aber die Häuser, die sie gebaut haben, sind so leicht, sozusagen rousseauisch leicht, dass sie dem Erdbeben zum Opfer fielen. Also einerseits die Dialektik des rousseauischen Konservatismus, geradezu abstruse Art und Weise der Kritik. Auf der anderen Seite ist darin etwas Richtiges, nämlich die Kritik an einer gewissen Gigantomanie, die Kritik an einer gewissen Überschreitung des Maßes. Wir wissen, dass der spätere Kapitalismus, die spätere Moderne, die Entgrenzung, alles muss höher, muss weiter, muss schneller werden. Dass alle müssen immer mehr leisten. Ja, sodass inzwischen in meinem Bereich wenige junge Kolleginnen und Kollegen gibt, die das sogenannte Neural Enhancement. Das heißt, sie nehmen Drogen zur Leistungssteigerung. Ja, sie nehmen Drogen, das ist leider, ich war bei den jungen Leuten in diesen unsicheren Positionen der Fall. Also hier, ich war keine Anekdoten, entscheidend, ich war mitten aus dieser offensichtlich reaktionären Position hinaus. Sieht er etwas? Er sieht etwas, was die Zukunft bestimmen wird, nämlich Gigantomanie, Überschreitung aller Grenzen, Verletzung und Verlust des Maßes, indem er so nachdrücklich auf der Einhaltung des Maßes besteht. Darin ist er keineswegs reaktionär, sondern er bezieht sich auf einen zentralen Begriff der antiken Ethik, nämlich Aristoteles, seiner sogenannten nikomachischen Ethik. Ich meine, der antiken Ethik ist das Maß, das einzuhalten ist, die zentrale Kategorie. Dazu kann man natürlich sagen, Aristoteles hatte gut lachen, denn die griechische Sklavenhaltergesellschaft hatte nie die Chance, das Maß in der Anwendung von technischen Mitteln so zu überschreiten, wie das die industrielle Moderne oder meinetwegen auch, kann mit anderen Terminus verwenden, wie das dann der Industriekapitalismus gemacht hat. Nun, was Sie sehen, allmählich, worauf das hinausläuft, auch, ich komme zu Emil, auch hier ist klar, dass wenn auch dieser Emil nicht in seinem ersten Jahr mit Katechismus traktiert wird, das ärgert den Bischof so, wie sie später sehen wird. Also Rousseau hat die Idee, dass dieses kleine Kind sich frei entwickeln soll, dazu gehört, dass er nicht zu dieser Epoche noch üblich eingeschnürt wird. Und die Babys hatten nicht nur Windeln, sondern sie waren so stark eingeschnürt, dass sie sich praktisch nicht bewegen konnten. Also hier sagt Rousseau, so hofft er zwar nicht mit Religion traktieren, aber die Erziehung geht der Religion, nicht wahr, geht auf die Religion zu. Allerdings ist das keine konfessionell gebundene Religion. Oh, sagt der Bischof. Aber l'Église, die französische Kirche, das ist die katholische Kirche, das geht doch überhaupt nicht. Ja, die tiefe Religiosität Rousseaus und auch die Religiosität in seinem Erziehungskonzept ist konfessionsfrei. Vor allen Dingen möchte er in der Erziehung dieses Kind hinführen zum Bewusstsein, dass es Werte und Normen gibt, an denen er sich positiv orientieren kann. Gegen das Zerstörungswerk der Philosoph, wie er das sieht, und so sagt er auch, la littérature et le savoir de notre siècle. Die Literatur und das Wissen unseres Jahrhunderts. Tant beaucoup plus, tant beaucoup plus à détruire qu'à édifier. Also das Wissen und die Literatur unseres Jahrhunderts tendieren viel mehr zur Zerstörung als zum Aufbau. Das ist nicht ganz falsch. Das ist nicht ganz falsch, denn die atemberaubende Geschwindigkeit, mit der die Aufklärer die Tradition eliminieren, geht keineswegs Hand in Hand mit dem Aufbau neuer Traditionen. Ja, wir wissen aber, dass der Mensch, um eine Identität zu bilden, sich an positiven Werten orientieren muss. Ohne diese, welche das auch immer sind, ja, kann es keine reife Identität geben. So ist das also im Emil gesehen. Eine wunderbare Formulierung. Ich war vivre le métier que je veux lui apprendre. Ja, das Einzige, was ich ihm beibringen will, ist zu leben. Und Leben meint bei ihm Handeln. Und was der Gegenstand des Handelns, auch wieder eine wunderbare, übrigens dieses Mal sehr moderne Formulierung, der Gegenstand des Handels ist le monde des choses. Ja, das heißt zwar, der Mensch tritt einer Welt von Sachen gegenüber. Also nicht irgendwelchen Traditionen, nicht irgendwelchen Schranzen, nicht irgendwelchen Ständen, sondern einem monde des choses, in dem er sich als Handelnder zu bewähren hat. Das alles ist natürlich für die Kirche ein starker Tobak. Und ich komme auf einige der schönsten, zu einigen der schönsten Sätze in diesem Mont de Mont. Mont de Mont schreibe ich nicht an, das heißt Vincent schreiben, hat eine lange Tradition, schon in der Bibel, Paulus. Ich war schickt an die so und so und so und so. Sendschreiben, das sind immer auch Instruktionen. In diesem Falle ist dieses Schreiben des Erzbischofs mehr als nur ein Sendschreiben und mehr als eine Instruktion. Es wird in diesem Schreiben Rousseau für vogelfrei erklärt. Und wie uns die Historiker sagen, muss man davon ausgehen, dass der König von diesem der König, also der schon erwähnte, nicht besonders erleuchtete, Ludwig der 16. Kenntnis hatte. Da war unser Uhrmachersohn ganz oben, ja, im Fokus der obersten Augen. Ich war der Sand dann auch, Bernil zerstört die Grundlagen der katholischen Religion, der Emil zerstört die Unfehlbarkeit der katholischen Kirche, ergreift das Gottesgnadentum an, die Grundprinzipien der christlichen Erziehung, auch die Grundlagen der gesellschaftlichen Ordnung. Und hier ein schönes Zitat. Aus diesen Gründen verurteilen wir. Das erwähnte Buch kommt guten neuen Doktrinen aber nicht an. Das Buch, weil es eine abscheuliche Doctrine enthält. Propre à renverser la loi naturelle et à détruire les fondements de la religion chrétienne. Geeignet, das Naturgesetz zu zerstören und die Grundlagen der christlichen Religion. Und Dondon a troublé, und es stört la paix des États, den Frieden der Staaten. Und es führt dazu, à révolter les sujets contre l'autorité de leur souverain. Ja, und es revoltiert die Untertanen gegen die Autorität des Souveräns. Damit wurde die Luft dünn für Rousseau, wie Sie sich vorstellen konnten. Er flüchtet auf eine Insel am Schweizer See. Und dieses Grundstück, das erwähne ich nur nebenbei, das gehörte keinem Geringeren als Friedrich dem Großen. Das war eine preußische Liegenschaft und Friedrich der Große, der zwar harte Machtpolitik betrieb, siehe Schlesien, Maria Theresia, fühlte sich als Aufklärer. Und er verschaffte nun den Gejagten, den Verfolgten und dem sich vor allen Dingen verfolgt fühlenden auf dieser kleinen Insel ein Asyl. Sie sehen also, nicht mal die Frage des Wissens, die Frage der Erziehung, die Frage der Religion, immer ist die vorrangige Position, das ist außerordentlich fragwürdig, nicht selten ist sie reaktionär, geradezu hinterweltlerisch, aber immer gibt es ein Substrat der Argumentation, in dem Buch. Wir sehen, dass Rousseau hellsichtig bestimmte fragwürdige Entwicklungen in ihrem Ansatz gewissermaßen ja, erfasst, seismografisch erfasst. Das gilt, und damit komme ich zur Frage des Theaters. Und abschließend, das gilt, was die Frage des Theaters betrifft, am allerwenigsten. Also hier möchte ich keine großen Umzüge unternehmen, um die Fragwürdigkeiten dieses auch engen Genfer Calvinismus im 21. Jahrhundert hoch zu interpretieren. Sie werden sehr schnell sehen, warum. Es gab um 1740, nach 1745, die Frage der Genfer, wollen wir ein Theater haben? Hochbrisante Frage in einer Stadt, die so stark calvinistisch stimmt war. Wir wissen, dass die Calvinisten in gewisser Hinsicht mit, ich drücke es sehr vorsichtig aus, ohne zu fragen, wer von ihnen vielleicht ganz strenger Protestant sein könnte, wozu es viele Gründe gibt. Auf jeden Fall möchte ich weder hier noch dort irgendeine religiöse Orientierung kritisieren. Das haben wir heute nicht mehr nötig. Damals ist es so, dass diese Frage schon, wollen wir ein Theater haben, ein Stich ins Wespennest ist. Es wird Sie nicht erstaunen, dass die Frage nicht in der Unterstadt erklang, wo das Kleinbürgertum lebte. Und das waren die Leute, die die Religion besonders sachlich nahmen. In der Oberstadt, wo das Großbürgertum, die Patrizier lebten, mit einer gewissen Aisance, einer Freude am Leben, guter Kleidung, schönen Häusern, Kaleschen, ja, da sah man diese Frage etwas lockerer und prompt äußert sich einer der führenden Aufklärer, D'Alembert, zu dieser Frage und er sagt, bauen kann nicht nur nicht haben, sondern wird die Urbanität dieser Stadt fördern. Sie werden gleich sehen, was er darunter versteht. Er schreibt, les représentations théâtrales formeraient le goût des citoyens. Die theatralischen Darstellungen würden den Geschmack der Bürger bilden. Et leur donnerait une finesse de takt. Und werden sie mit einer Feinheit des Taktes ausstatten. Und mit dem Cadet des Sentiments, eine Feinheit der Empfindungen. Qu'il est très difficile d'acquérir sans ce secours. Das sind die, die man also nicht erwerben kann, all diese schönen Dinge, kann man nicht erwerben ohne das Theater. Das ist ein furioses Plädoyer für die Kunst und insbesondere das Theater. Prompt wittert Jean-Jacques seine Skandalchance. Er tut auch was, das, was Lessing im 18. Jahrhundert, die haben vielleicht gehört, ich war Lessings Kontroverse mit dem Hamburger Hauptpastor Lessing, Götze, Entschuldigung, der Hamburger Hauptpastor, ich war irgendwie gesagt, niemand wird widersprechen, wenn ich das und das sage. Daraufhin antwortet Lessing, ich bin dieser Niemand. Ja. Und dann zieht genau so Rousseau. Er antwortet mit einer Breitseite gegen D'Alembert und damit, wir sind jetzt, die Kontroverse ist noch nicht ganz am Schluss seines Lebens, die spielt sich also ab 57, dieses Schreibens der Apologie des Theaters von D'Alembert 57, können Sie mich hören hinten? Ja. Das Ding funktioniert noch sehr gut. Es klappert zwar, aber es funktioniert. Und er antwortet mit einer Breitseite in seiner Lettre d'Alembert sur les spectacles, 1758, Brief an d'Alembert über die Schauspiele. So, und dann geht es los. 6 Punkte. Erstens, das Theater lenkt die Leute von der Arbeit ab. Sie kennen die Geschichte mit Protestantismus und Arbeit. Ja, meine protestantischen Kollegen haben immer, sie ahnen schon, dass ich Katholik bin. Also, was aber, wie gesagt, also kein Überlegenheitsgefühl einschließt, überhaupt nicht. Ich wollte nur sagen, meine protestantischen Kollegen haben auch immer am Wochenende gearbeitet. Ich nicht. Ich habe mir überlegt, wie kann ich den Vorsprung wieder aufholen? Ja, also erstens, das ist sozusagen Urprotestantismus, ist ja auch nicht alles schlecht daran. Aber das Theater lenkt die Leute von der Arbeit ab, führt zu Müßiggang. Müßiggang ist aber was ganz Übles, weil nämlich in Müßiggang die Triebe ihre Chancen. Und die Triebe sind was ganz Schlimmes. Ja? Und so fährt er also fort, das Theater bessert nicht, sondern es verdirbt die Sitten. Und es führt zum Luxus. Es führt zum Luxus. Ja, wenn wer ins Theater geht, der hat Geld über. Und wer ins Theater geht, macht sich rein. Ja, nicht das leinerne Gewand des Landmanns, sondern ich war die Damen, ich war mit Hüten und so weiter, das heißt, es kommt und so weiter. Und nein, Luxus lehnt er ab. Warum lehnt er das ab? Luxus heißt, wirtschaftlich gesehen, die Erträge über das zum Leben Notwendige hinaus steigern, das Surplus, die Überschüsse am Markt verkaufen und damit Gewinne und Reichtum generieren. Er aber so ist, und nun fällt der wirtschaftliche Terminus, der ökonomische Terminus, der ist an einer Subsistenzwirtschaft orientiert. Ja, dass eine Wirtschaft nur dazu dient, landwirtschaftliche Produktion, manufakturelle Manufakturproduktion, um das Lebensnotwendige zu generieren. Wenn sich das durchgesetzt hätte, dann weiß ich nicht, wo wir lebten. Jedenfalls wären wir alle ein Stück ärmer. Also wir sind ein großes Stück ärmer. Ja, also das, nicht wahr, das führt zum Luxus. Und nun kommt er mit einer ganz vollen Formelle. Der Schauspielerberuf sei eine moralisch verwerfliche Profession. Warum? Weil der Schauspieler die Rolle eines anderen spielt, also nicht er selbst ist. Nun wird es ganz dunkel. Ja, nun wird es ganz dunkel, dass jemand eine Rolle spielt, lehnt er ab. Aber warum er es ablehnt, das hat etwas mit einem Kernstück der Aufklärung zu tun. Und dieses Kernstück trägt das Label Sincerity. Sincerity im Englisch heißt es Sincerity. Aufrichtigkeit. Der Mensch soll anders als der falsche Höfling. Falsche Höfling, die Aristokraten, der bürgerliche Mensch, soll aufrichtig sein. Er soll wahr sein. Das, was er sagt, soll dem entsprechen, was er denkt. Ich habe in einer Autobiografie Ludwigs des 14. gelesen, dass der wahrscheinlich in seinem Leben kein einziges Mal gesagt hat, was er denkt. Ja, das wäre einfach sein Machtanspruch abträglich gewesen. Also hier, nicht wahr, eine, wie wir heute sagen würden, es ist eine Kindertreppenposition. Aber doch ist hier ein Stück positiven bürgerlichen Selbstbewusstseins da. Dass der Mensch nur da aufrichtig sein kann, wo er selbst ist. Heute wissen wir, dass auch die Leute, die meinen, sie selbst zu sein, eine Rolle spielen. Ja? Das hier zeigt sich also, ich meine, hier zeigt sich eine Grenze der Aufklärung, die er mit seinen Kumpanen, ich muss das besser formulieren, hier mit seinen Mitstreitern, nicht Kumpanen, die er mit seinen Mitstreitern teilt. Dann kommt etwas, was Ihnen sehr bekannt vorkommt. Schauspielerinnen und Frauen im Publikum seien in der Öffentlichkeit am falschen Ort. Das schockiert uns heute, wenn wir bei vielen unserer neuen Mitbürger, wenn ich das so sagen darf, sehen, dass die Frauen nicht so gerne in den Arbeitsprozess integrieren, wo wir sie gerne hätten. Ja, stattdessen tun sie etwas, wozu unsere Frauen weniger Zeit haben. Ich will das nicht vertiefen. Und auch hier nichts herabsetzen. Sie sehen nur, vor 250 Jahren hat er das genauso gesehen. Beziehungsweise konnte man das selbst, selbst ein Aufklärer konnte das sehen. Und in diesem Punkt hätte Voltaire gesagt, ja, so grosso modo ist natürlich ganz richtig, aber beim Theater macht er Ausnahmen. Ja, er macht also nicht die Ausnahme, ich fasse zusammen. Erstens, ich war, was ihm nicht entgangen ist, und ich komme allmählich, was sie erleichtern dürfte, zu einem Abschluss. Was hier aufhält, ist der Hypermoralismus Rousseaus. Ja, also das ist eine sich überschlagend strenge Moral. Er geht selbstverständlich davon aus, dass es im Theater nur um Moral zu gehen, aber nicht etwa um Vergnügen, Freude, Unterhaltung, das freie Spiel der Sinnlichkeit. Ja, so sehen wir das heute offenbar. Hat er einen bestimmten anthropologischen Typus, Steilformulierung. Er hat einen bestimmten menschlichen Typus vor Augen. Ja, und das ist der, der streng seine Triebe streng dem moralischen Gewissen unterordnet. Ja, eine nach diesem heutigen Maßstäben unvorstellbare Triebe. Person. Wir haben das in Europa noch nicht seit sehr langer Zeit überwunden. Ein Freund hatte diese Leute in seiner Praxis in der Berggasse 19 und deren Probleme resultierten, deren vor allen Dingen sexuelle Probleme resultierten, nicht mal aus dieser rigiden Moral. Orientierung, die ihnen keinen Spielraum gab, ihre Affektnatur im weitesten Sinne, ihre Affektnatur im weitesten Sinne, einschließlich der erotischen, sexuellen Bedürfnisse, diesen Bedürfnissen Freiraum zu geben. Wir sehen also, und damit sehe ich mich zu folgenden zusammenfassenden Bemerkungen autorisiert. Er ist ein radikaler Aufklärer, der sich gleichwohl in einer lebenslangen Gegenposition zum aufklärerischen Gemeinbewusstsein befindet, trägt die Kritik an der feudalen Ordnung auf die Spitze und wendet sich zugleich mit aller Schärfe selbst gegen den Basiskonsens der Aufklärung. Deswegen, wegen dieser Doppelsichtigkeit, wegen dieser Ambivalenz, ist er eine Figur, die im Gesamtspektrum der großen Aufklärer seine geradezu gegenwärtige Modernität bewahrt hat. Ja, und er hat diese Modernität bewahrt, weil er einer der ganz wenigen Aufklärer ist, die ein Bewusstsein für die Kosten des Fortschritts entwickelt. Vielen Dank.